wurden früher auch immer mal angefragt, um ein Konzert zu spielen. Das haben wir dann gemacht, aber wir haben es immer nur einmal gespielt. Also wir haben wahnsinnig viel Aufwand betrieben, um ein Konzert zu spielen. Also es war alles sehr verkehrt rum im Nachhinein, aber ich wusste halt einfach wirklich nicht, wo ich anfangen muss. Ich bin einfach doch im Herzen Musikerin und ich muss spielen. Und das blieb dann zunehmend auf der Strecke.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Marin, ich freue mich, dich als Gast in meinem Podcast begrüßen zu können.
Guten Morgen, Imke.
Tatsächlich guten Morgen. Wir zeichnen auf an einem Dienstag um ungefähr 8.30 Uhr. Wir haben heute beide noch sehr, sehr viel vor. Deswegen haben wir all das, worüber wir reden wollen, direkt in den Morgen gepackt. Denn Marin, du bist als Teil eines Duos, Marin und Marc Vormanns, ihr seid ein Schlagwerkduo, bist du seit... Ah, lass mich mal überlegen, 3 Jahren, 4 Jahren in etwa in der Raketerei-Community. Und ich erzähle die Geschichte mal wahnsinnig gerne, wie du mich damals angerufen hast und ganz schnell geredet hast, ganz, ganz viel über dich erzählt hast. Und da wurde mir so richtig klar, okay, bei dir drückt so richtig der Schuh. Und da, an dem Punkt, an dem wir damals standen und an dem Punkt, an dem wir heute miteinander stehen, da liegen Welten zwischen. Und genau diese Reise von dir oder von euch wollen wir gemeinsam beleuchten, um einfach mal zu zeigen, was eigentlich möglich ist. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Stellt euch mal vor, stell dich mal vor, euer Duo oder dein Duo. Was macht ihr?
Ja, ich bin Marin Vormanns, ich bin Schlagzeugerin aus Berlin und hauptsächlich arbeite ich für mein Duo Schlagwerk Vormanns. Das habe ich zusammen mit meinem Mann Marc und wir beide geben Schlagzeugkonzerte, bei denen wir dazu einladen, die Welt mit anderen Ohren zu sehen. Und das bedeutet, dass wir unsere ganz verschiedenen Schlaginstrumente und die vielfältige Schlagwerkliteratur verbinden mit selbstgeschriebenen Stücken, mit Alltagsgegenständen, mit Geschichten, mit Moderationen oder mit szenischen Elementen, denn wir wollen, dass unsere Programme möglichst überraschend und lebendig sind und so wollen wir einen leichten Zugang zur klassischen Musik ermöglichen.
Das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Und du hast es gerade schon anklingen lassen, klassische Musik. Du hast an einer Musikhochschule studiert und auch Marc, ihr beide, ihr guckt ja wirklich auf eine musikalische Ausbildung zurück. Und als du damals so an der Musikhochschule warst, was dachtest du, wie dein Weg als Musikerin aussehen wird oder wie euer Weg als Duo aussehen wird versus zu dem Weg, den ihr letztendlich gegangen seid?
Ja, also der Weg verlief wirklich nicht so ganz geradeaus, sondern eher in Schlangenlinie, denn also ich war nicht nur in einer Musikhochschule, ich habe ja gleich zweimal studiert. Ich habe nämlich zuerst Musikpädagogik studiert, ich wollte Gymnasiallehrerin werden und dachte auch bis kurz vor Ende des Studiums, dass das so kommen würde. Und als ich mein erstes Studium begann, da hatte ich noch überhaupt nichts zu tun mit Schlagzeug. Also ich hatte als Hauptfach Geige und als Nebenfach Klavier und ich habe so ganz zufrieden vor mich hin studiert und im Hauptstudium habe ich mich dann schwerpunktmäßig mit Musiktheater befasst. Ich fand das alles total spannend, hat Spaß gemacht und es sah alles so danach aus, dass ich bald Musiklehrerin werden würde. Aber als ich dann kurz vor dem Abschluss war, da führte mich ein Zufall in den Schlagzeugraum der Universität und da stand ein Marimbaphon. Das ist ein Instrument, das hatte ich bis dahin noch nie aus der Nähe gesehen. Und dann habe ich da so einen Ton auf dem Instrument gespielt und mich hat dieser Ton, mich hat dieser Klang einfach so gepackt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass dich auf einmal so was richtig wie ein Blitz trifft. Also irgendwie, ich war schockverliebt. Mhm. Und dann bin ich halt geblieben in diesem Schlagzeugraum und habe mich da ein bisschen mit den anderen Instrumenten auch befasst und ich habe immer mehr Feuer gefangen. Und ich war zum Glück auch an einer tollen Uni und das wurde auch gefördert, dass ich dann Einzelunterricht nehmen konnte. Ich war einfach so begeistert von diesem Instrumentarium und dachte auch, weil ich mich ja so viel mit Musiktheater befasst hatte, dachte, das ist ja fantastisch, wenn du diese Instrumente dahin stellst, diese Vielfalt an Instrumenten, hast du ja gleich ein Bühnenbild und du kannst auch noch alles zum Schlaginstrument werden lassen. Und ich war begeistert und ich wusste, ich will genau das machen. Nun war ich aber ja eigentlich gerade dabei, einen Abschluss für Gymnasiallehramt zu machen. Den habe ich dann auch zu Ende gemacht, aber nebenher habe ich geübt wie bekloppt im wahrsten Sinne des Wortes und habe dann noch eine Aufnahmeprüfung für klassisches Schlagwerk, also Konzertschlagwerk gemacht. Ich habe dann in den Niederlanden studiert, also direkt nach dem ersten Studium ein zweites Studium angefangen und habe dort Schlagzeug studiert. Und in dem Studium habe ich eigentlich auch nie so richtig drüber nachgedacht, was ich damit jetzt genau anfangen will, zum Glück eigentlich, weil ich glaube, wenn ich da an Realität gedacht hätte, weiß ich nicht, ob ich es so durchgezogen hätte, denn ich hatte sehr viel damit zu tun, also diese für mich ja neuen Instrumente zu üben, da Erfahrung zu sammeln in Orchestern, Kammermusik. Und dann habe ich zu meinem allergroßen, größten Glück, habe ich Marc kennengelernt, der war schon fertiger Schlagzeuger, der hat im Orchester Pauke gespielt dort. Wir haben dann auch angefangen, zusammen Musik zu machen und da eigentlich den Grundstein gelegt für das, was wir heute machen. Das war uns da aber gar nicht so klar. Genau, ich habe das Studium da dann zu Ende gemacht. Marc hat schon einen Job hier in Berlin dann bekommen. Er ist jetzt Solopauker beim Konzerthausorchester. Die Stelle hat er 2011, glaube ich, ist auch schon sehr lange her, hat er die bekommen. Ich bin dann halt nach meinem Studium auch mit nach Berlin gegangen. Und da habe ich dann zum ersten Mal überlegt, so, und was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das war da wirklich noch nicht so richtig klar oder total planlos eigentlich noch. Und ich habe dann, als ich merkte, naja, in Berlin kennt mich jetzt gar keiner, ich habe hier null Netzwerk, ich bin halt überhaupt nicht aus der Orchestertradition, also wenn man ins Orchester will, muss man halt wirklich ganz früh angefangen haben und man ist mit 27 auf jeden Fall viel zu alt, um eine Orchesterstelle zu kriegen, wenn man da noch keinen Fuß in der Tür hat. Das kam also nicht in Frage und da habe ich das erste Mal gedacht, was fange ich denn jetzt eigentlich an? Und habe noch im Umzugswagen habe ich Stellenanzeigen gelesen und die erstbeste Stelle an einer Musikschule habe ich mich beworben und bekommen, eine Fachgruppenleitung, die so ein bisschen alles vereinte, was ich gemacht habe. Also ich habe die Zusammenarbeit an Schulen, an einer Musikschule organisiert und genau, hatte so Verwaltungsaufgaben, hatte aber auch genug Zeit, um Musik zu machen und habe mit Marc nebenher so ein bisschen Projekt gemacht, ein paar Konzerte gespielt und ein bisschen mit anderen Ensembles gemuckt. Das war so mein Anfang hier in Berlin. Das hatte aber erstmal mit dem Schlagwerk Fuhrmanns, mit unserem Duo, erstmal nur bedingt was zu tun.
Aber was haben Sie euch denn an der Musikhochschule gesagt? Also als du dein zweites Studium auch angefangen hast, was du damit machen können wirst?
Das war absolut überhaupt kein Thema. Das stimmt nicht ganz. Es gab ein Seminar zum Thema, wie hieß es denn nochmal, der Musik als Unternehmer oder so. Aber da wurde wirklich, das waren insgesamt, glaube ich, 10 Stunden, in denen beleuchtet wurde, wie man vielleicht ein Projekt anfängt. Aber das war, wenn ich jetzt betrachte, was wir beide heute machen und was wir alles besprochen haben, waren das wirklich ganz zarte Ideen nur davon. Und das ganze Studium war eigentlich ausgerichtet oder sehr viel ausgerichtet auf Orchester und Musik, was aber für mich ja gar nicht in Frage kam.
Als du in diesem Seminar gesessen hast, der Musiker als Unternehmer oder wie auch immer dieses Seminar hieß, was hast du gedacht, als du da drin gesessen hast?
Eigentlich hat mir das total Spaß gemacht, weil wir auch irgendein kreatives Projekt entwickeln sollten. Das war aber wirklich dann wieder eher inhaltlich. Also wir sollten uns was ausdenken, was wir dann Menschen anbieten können. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe mit einem Kommilitonen, irgendwas über Paukenvermittlung. Ich weiß nicht mehr. Also inhaltlich arbeiten finde ich ja immer super. Da habe ich viele Ideen. Aber das Wie, das wurde gar nicht so beleuchtet. Also wen soll man denn da ansprechen und was ist überhaupt das Ziel und wie viel Geld verdient man damit oder wer gibt dir überhaupt Geld dafür? Und das spielte wirklich in meiner Erinnerung jetzt gar keine Rolle.
Also die Idee an sich von der Musikhochschule war gut, es war einfach nur wahnsinnig schlecht umgesetzt.
Und auch viel zu kurz und nebenher. So.
Ja,
also absolut. Man hatte den Begriff Unternehmen, also Musiker als Unternehmer mal gehört. Das war aber, es war damals ja auch gar nicht mein Fokus, weil wie gesagt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass ich einfach irgendwie spielen kann und habe ganz viel geübt. Und das in meinem Bewusstsein war es ja damals auch gar nicht. Also da kann ich jetzt auch nicht nur der Hochschule die Schuld in die Schuhe schieben.
Zurück zu dir nach Berlin. Du hast im Umzugswagen gesessen, du hast direkt schon dich auf eine Stelle beworben, du hast die Stelle bekommen. Aber irgendwie scheint das ja noch nicht der richtige Weg für dich gewesen zu sein. Wann hast du gemerkt, dass es ein guter Job ist, aber dass das nicht der Job ist, den du machen möchtest?
Das war so lange gut und nett, wie ich noch keine Kinder hatte. Also als Marc und ich noch alleine waren, hatte ich halt neben der Arbeit, die ich da auch Vollzeit gemacht habe, habe ich trotzdem noch, oder auch während der Arbeit, habe ich schöne Projekte organisiert. Ich habe auch ein Schlagzeugfestival gegründet, hatte da nette Kollegen und habe mir immer selber auch Anlässe gesucht, um zu spielen. Nur als ich dann Mutter wurde und ich auch die Stelle nicht mehr voll machen konnte zu der Zeit, sondern dann Teilzeit gearbeitet habe, da habe ich das Problem gekriegt mit, ich habe immer zu wenig Zeit, irgendwas bleibt auf der Strecke. Und das war dann immer die Musik.
Mhm.
Und das hat mich wirklich nicht glücklich gemacht, weil ich bin einfach doch im Herzen Musikerin und ich muss spielen. Und das blieb dann zunehmend auf der Strecke.
Wie bist du damals dann auf die Raketerei aufmerksam geworden? Weil irgendwann hatte ich dich ja plötzlich am Telefon.
Genau, also zwischen mir wurde das so klar, ich habe da zu wenig Zeit und ich habe mit dir telefoniert, lagen glaube ich auch noch mal ein paar Jahre und zwei weitere Kinder. Das war genau nach der Geburt meines dritten Kindes, dämmerte es mir, okay, ich muss irgendwie Entscheidung treffen, entweder bleibt die Musik jetzt wirklich auf der Strecke oder ich muss was ändern. Und dann kam diese unsägliche Pandemie und in der Zeit haben Marc und ich Videos gedreht fürs Konzerthaus. Also es war so unser Pandemieprojekt, wir hatten diese drei kleinen Kinder. Es war irgendwie alles ja eine ganz seltsame Zeit. Und wir haben aber in dieser ganzen komischen Unsicherheit haben wir kreativ gearbeitet, haben Videos gemacht fürs Konzerthaus, indem wir einfach so kleine Schlagzeugvideos waren. Das und das hat uns beiden unglaublich viel Spaß gemacht. Und es war einfach genau das Richtige für die Zeit. Und dann war ich so in dieser kreativen Arbeit drin, die da irgendwie möglich war. Und da habe ich gedacht, das ist es doch eigentlich, was ich machen will. Und ich hatte auch noch ein Musiktheaterstück geschrieben vorher schon, wo ich wusste, ich will das irgendwie rausbringen und es muss auf eine Bühne. Aber wie soll das gehen, wenn ich jetzt wieder mit der Musikschularbeit irgendwann anfange? Und da kam so die Erkenntnis und unser Telefonat auch, okay, wie kann ich das machen, wenn ich jetzt doch irgendwie mich mit Musik wieder auf nicht Platz 1, da stehen jetzt immer die Kinder, aber auf Platz 2 setzen will.
Mhm.
Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann telefoniert.
Du hast dich relativ schnell entschieden. Du bist in eine meiner intensiven Gruppen reingekommen, in meiner intensiven kleineren Gruppen, in denen es genau darum geht, individuelle Projekte voranzutreiben. Und ich kann mich noch erinnern, als wir gestartet sind, wir haben auch mit der Positionierung gestartet, mit der Künstlerin-Identität. Und dann stand irgendwann die Frage im Raum, gut, und was kann ich umsetzen? Es war genau in die Pandemie rein und ich habe dir gesagt, Maren, mach mal ein Online-Konzert. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Stimmt, das war so das erste große Projekt, von dem ich erstmal nicht so begeistert war, weil, naja, Online-Konzert, ich glaube, da schlägt jetzt kein Musikerherz unbedingt höher, aber genau, es war eine Pandemie, es waren besondere Umstände und dann haben wir das gemacht, obwohl wirklich sehr vieles davon außerhalb meiner Komfortzone stattfand.
Ja, sehr, sehr viel. Ihr habt nicht nur das Online-Konzert gespielt, wir haben parallel E-Mail-Marketing aufgebaut und haben uns mit dem Bewerben von Veranstaltungen auseinandergesetzt. Aber nicht nur das, auch die Jahre danach bist du ja aktiv ins Booking eingestiegen, du bist sehr aktiv ins Netzwerken eingestiegen, du hast ja so deine 2, 3 Musikmessen, Musikconventions rausgesucht und rausgefunden, auf denen du regelmäßig unterwegs bist, um das Schlagwerk Vormanns voranzubringen. Was hat dir geholfen, von dieser ersten Idee zu so einem klaren Plan zu kommen, wie du ihn heute hast?
Naja, da ist eher die Frage, wer hat mir geholfen und das bist du. Nein, es ist ja wirklich, dass wir in dem Mentoring-Programm in der Raketerei einer ganz klaren Struktur folgen, die wir auch im Gegensatz zu meinem Seminar an der Uni, habe ich wirklich verstanden, was nötig ist und das Pferd von vorne aufgezäumt sozusagen. Also ich brauche eine Struktur, wie du gerade gesagt hast. Ich brauche den E-Mail-Verteiler, ich brauche Booking-Kontakte. Ich brauche erstmal das Produkt. Ich muss das Produkt, also meine Konzerte, ansprechend präsentieren. Ich brauche da Material, um mich an Leute wenden zu können. Und das haben wir einfach nach und nach, habe ich das mit deiner Hilfe und in Begleitung von den anderen Musikerinnen, die teilgenommen haben, dann alles aufgebaut.
Produkt ist genau das perfekte Stichwort. Wir haben ja auch zweimal im Jahr so Offline-Tage hier in Hamburg, so Strategietage nenne ich das immer. Du bist das eine Mal in den Raum reingekommen, hast ganz viele Karten auf den Tisch gelegt, also so Moderationskarten, und hast dein, also für uns, für mich, erstes Konzertprogramm vorgestellt. Weißt du noch, welches das war?
Das ist eigentlich das, an dem ich jetzt immer noch arbeite. Also ich hatte zwei Konzertprogramme eigentlich ja schon, mit denen ich unterwegs war, die wir dann perfektioniert haben, also im Sinne von, dass ich es auch wirklich anbieten konnte. Und die laufen jetzt auch beide und das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber ich wusste halt, bei diesen Strategietagen kam ich mit meinen Zetteln, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt noch so viele Ideen von Stücken, die müssen noch irgendwo hin. Und außerdem brauche ich ein Programm, was sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geht. Also eine Abendversion und eine Familienversion. Mhm. Das war das, was mir halt noch so fehlte in unserem Portfolio. Und dann habe ich da meine Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, so, daraus will ich jetzt was machen. Und das war dann, also es hatte natürlich noch keinen Namen und es war eine total vage Idee noch. Genau, aber das war der Anfang für die Drumcom, also das, was jetzt nächstes Jahr im März Premiere hat.
Stimmt. Und wir sind in der Zeit dann ja auch parallel gefahren. Es ging darum, Drumming out of the box in Sachen Booking voranzubringen und die Drumcom weiterzuentwickeln. Eigentlich ging es um diese beiden Herausforderungen.
Genau, dass ich halt ein laufendes Programm habe sozusagen, mit dem ich durch Deutschland toure, was wir jetzt in Ansätzen auch tatsächlich tun, dass halt ein Programm läuft, was wir spielen, beziehungsweise das zweite läuft auch noch, und dass wir das dritte dann währenddessen entwickeln und proben und auf die Beine stellen und genau, den ganzen Prozess. Und das war aber das erste Mal, das Projekt, mit dem ich jetzt beschäftigt bin, die Drumcom, dass ich wirklich auch da richtig rum in Anführungszeichen anfange, weil die anderen beiden Programme habe ich entwickelt, dann waren die fertig und dann wusste ich nicht, wo ich die jetzt unterbringen soll. Und die Drumcom, die gibt es jetzt noch gar nicht, aber ich habe schon, ich weiß gar nicht, 20 Konzerte dafür stehen schon so ungefähr.
Eine ausverkaufte Premiere?
Genau, für den Kindertag gibt es schon eine ausverkaufte Premiere und dann gibt es da noch einige Konzerttermine mehr.
Das finde ich ganz spannend, dass du das gerade nochmal sagst. Das sollten wir tatsächlich nochmal hervorheben, dass bei den anderen Programmen, also bei Drumming Out of the Box und Tranquilla Trampeltreu, über die beiden reden wir, ne? Genau.
Ja, genau.
Das sind fertige Programme gewesen, die du angefangen hast anzubieten. Und jetzt bei der Drumcom, wir erzählen auch gleich noch, worum es geht in der Drumcom. Da geht es jetzt darum, da haben wir erst die gesamte Infrastruktur geschaffen, also haben quasi ein Konzertprogramm angefangen zu verkaufen und PartnerInnen dafür zu gewinnen, ohne dass das Programm fertig ist. Ihr seid mittendrin, ihr werdet fertig werden, das auf jeden Fall. Aber wir haben uns erstmal um Reichweitenaufbau, Finanzierung und um solche Sachen gekümmert und vor allem auch ganz wichtig, das Team drumherum aufzubauen. Bevor wir gleich noch kurz über das Team sprechen, Maren, worum geht es denn in der Drumcom?
In Drumcom zeigen wir eigentlich das, was wir in der Pandemie, in den Videos, die ich gerade kurz erwähnt habe, schon gemacht haben. Da haben wir die Leute eingeladen mit, guck mal, was habt ihr denn zu Hause eigentlich für Gegenstände und für Klänge, mit denen man Musik machen kann. Wir haben zum Beispiel musikalisch den Abwasch gemacht. In der Küche gibt's einfach wahnsinnig viele Klänge, mit denen man tolle Sachen machen kann. Und Drumcom treibt das jetzt so ein bisschen auf die Spitze, was wir machen, die Verbindung von Alltagsklängen und Schlagwerkliteratur. Wir laden da wirklich, also es ist ein szenisches Konzert. Es heißt, wir laden wirklich zu uns nach Hause ein. Es gibt unsere Wohnküche auf der Bühne, unseren Sessel und unser Schlagzeug natürlich. Und dann erzählen wir da so eine kleine Geschichte. Also wir laden zum Dinner ein, wir bereiten ein Abendessen vor, beziehungsweise für die Kinder eine Geburtstagsparty. Genau, da finden dann werden unsere Schlagwerkstücke verbunden durch so Alltagsmomente, die jeder kennt.
Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In 8 einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den 8 gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Wenn wir haben jetzt gerade so einen Ritt durch eure drei Programme gemacht und haben über diese unterschiedliche Herangehensweise gesprochen. Was würdest du sagen, wo sind dir Hürden begegnet? Bei der Entwicklung dieser drei Programme und auch bei dem, wie ihr diese drei Programme auf die Bühne gebracht habt, weil gerade die Drumcom und auch Drumming Out of the Box unterscheiden sich da ja sehr, wie ihr, ich sag mal, an die Vermarktung rangegangen seid.
Genau, also die ersten Programme, da haben wir einfach erst geprobt, erst alles fertig gemacht und aus dem, aus so einer Spiellust einfach aus dem gemeinsamen Proben haben wir uns gedacht, okay, und das könnten wir zu so einem Programm zusammenstellen. Und ja, wir wurden früher auch immer mal angefragt, um ein Konzert zu spielen. Das haben wir dann gemacht, aber wir haben es immer nur einmal gespielt. Also wir haben wahnsinnig viel Aufwand betrieben, um ein Konzert zu spielen. Und für das nächste Konzert haben wir wieder alles über den Haufen geworfen und nochmal ein neues Konzert oder uns immer nach dem, was da gefragt war, gerichtet. Und das war irgendwie sehr viel Aufwand und nicht praktikabel, das so zu machen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir müssen es umdrehen. Wir erfinden ein Stück und das bieten wir dann an. Und bisher haben wir beide alleine gearbeitet. Also wir haben das zu zweit uns ausgedacht. Wir haben dann immer das Handy als Regisseur gehabt, haben uns das dann immer angeguckt, beziehungsweise dann selber geschaut, okay, was könnten wir da, wie könnte die Moderation sein? Wir haben einfach wirklich alles alleine gemacht. Mhm. Und dann standen wir irgendwann dann mit einem Konzertprogramm da, wo wir gesagt haben, ja, das können wir jetzt spielen. Oder da hatten wir wahrscheinlich auch eine Anfrage und haben es dann einmal gespielt und dann war es fertig. Und da war die große Frage, und wie könnten wir das jetzt denn nochmal spielen? Also wer würde das sich vielleicht nochmal anhören wollen? Mhm. Und bei der Drumcom, wie gesagt, ja, machen wir es andersrum. Da haben wir jetzt einen Regisseur, der mit uns das Programm erarbeitet, was wahnsinnig toll ist und wahnsinnig viel Arbeit spart und einfach einen ganz anderen Blickwinkel natürlich nochmal bringt. Wir haben einen Bühnenbildner, der uns die Bühne gebaut hat. Also es ist einfach vorher auch schon wahnsinnig viel Geld, was ausgegeben wurde, nicht nur Arbeit. Und wir haben uns vorher schon PartnerInnen gesucht, um das Ganze jetzt auf die Beine zu stellen.
Welche Rolle spielen denn dabei Kooperationen oder auch die Suche nach Sponsoren?
Naja, also erstmal ist ja unser großes Glück, dass Marc durch das Konzerthaus, wo er ja im Orchester arbeitet, da haben wir ein fantastisches Haus einfach mit einer wahnsinnigen Infrastruktur. Und also die haben wir einfach eine tolle Möglichkeit. Denen haben wir das angeboten, was wir vorhaben. Die kennen uns natürlich schon, bei denen haben wir öfter Konzerte gespielt. Und die hatten Lust, das mit uns zu machen. Und das ist natürlich das Allertollste, dass wir das Konzert aus Berlin als Kooperationspartner haben. Und trotzdem bleibt ja noch bleiben sehr viel Kosten, die wir irgendwie decken müssen. Und da haben wir uns dann auf Sponsorensuche begeben. Also wir haben jetzt einen Sponsor haben wir bereits gefunden, die das Projekt toll fanden und uns da einfach finanziell unterstützen.
Wie seid ihr denn vorgegangen bei der Sponsorensuche? Also gerade wenn man, ne, wir haben ja über das Instrument, über die Küche, die ihr habt bauen lassen, die auf der Bühne steht, dass ihr in euer Wohnzimmer einladet. In welche Richtung denkt man da, wenn man sich da auf Sponsorensuche begibt? Also wo fragt man an und wo hört diese Liste von potenziellen PartnerInnen auch auf?
Ja, das ist eigentlich auch wieder Kreativität gefragt, weil also ich habe erstmal gedacht, eben thematisch, alles, was mit Küche zu tun hat oder mit Wohnung, würde vielleicht passen, weil es ist ja für die Sponsoren auch wichtig, dass sie da einen Anknüpfungspunkt haben und sich auch für sie gewinnbringend irgendwie präsentieren können. Und genau, deshalb habe ich in Richtung Küche, Wohnraum, natürlich Schlaginstrumente. Dann habe ich geguckt, welche Unternehmen sind denn überhaupt rund um den Gendarmenmarkt, da wo dann die Premiere stattfindet. Wir spielen mit Flaschen. Welche Getränkehersteller gibt es denn? Also wirklich eigentlich von jedem Gegenstand, den wir auf der Bühne haben, über jedes Schlaginstrument bis hin zu, wo sind wir da eigentlich, habe ich geschaut, was möglich wäre. Und wir haben halt einfach sehr, sehr viele Anfragen rausgeschickt. Das ist, glaube ich, auch ein großes Geheimnis, einfach die Masse. Und das Dranbleiben macht es dann wahrscheinlich irgendwie. Aber auch jedes Unternehmen persönlich angeschrieben, geguckt, was sind die, und ganz, ganz individuell geschaut, was könnten die davon haben, wie kann ich die ansprechen. Genau, so bin ich da vorgegangen.
Wenn du nochmal an die Maren von der Musikhochschule zurückblickst, welchen Rat würdest du der Maren von der Musikhochschule geben mit der Erfahrung von heute oder mit den Erfahrungen von heute?
Naja, ich glaube, eine wirklich gute Entscheidung war, sich ein Mentoring zu suchen, also in die Raketerei einzusteigen und da mit jemandem zusammenzuarbeiten, der wirklich einen Plan hat, also Imke, eine Imke zu suchen, die einen Plan hat von der Struktur und vom Musikbusiness, was dahinter steht. Und dann, also auf eher persönlich das, ich habe immer gedacht, es ist vielleicht ein Makel, dass ich ja gar nicht immer schon Schlagwerk spiele, dass ich vorher was anderes studiert habe. Und ich bin habe immer gedacht, naja, ich bin irgendwie nur halb Schlagzeugerin und nur halb Musikpädagogin, weil ich ja erst das eine, dann das andere. Aber mittlerweile würde ich mir, glaube ich, sagen, aber genau das ist die Stärke. Ich bringe da so viele Sachen zusammen und die dann mit einer richtigen Struktur und mit allem, was dazugehört, in diese Programme einfließen zu lassen, ist wahrscheinlich der richtige Weg und meine Stärke, und da darf ich drauf vertrauen.
Ja, total, total. Schlagwerk Vormanns steht jetzt auf 2, beziehungsweise in eurem Fall auf 4 Beinen. Ihr habt 3 fertige, fast fertige Konzertprogramme, mit denen ihr spielen könnt in anderen Häusern. Wie wird es denn weitergehen mit Schlagwerk Vormanns, wenn du so in die Zukunft guckst? Also die Drumcom wird nächstes Jahr auf die Bühne gehen, auch damit werdet ihr dann auf Tour gehen. Und dann, was passiert dann?
Dann machen wir das hoffentlich so weiter. Dann haben wir diese 3 Programme und ich freue mich ehrlich gesagt sehr darauf, dass dann alles immer mehr Routine wird, weil ja, es ist einfach ein großer Berg Arbeit, das alles auf die Beine zu stellen, und dann hoffe ich sehr, dass es dann damit so weiterläuft, dass ich halt viele Konzerte mit dieser Drumcom spielen können, weil wenn das den Zuschauern genauso viel Spaß macht beim Zuschauen wie uns beim Machen, dann wird es einfach toll. Deshalb hoffe ich, dass wir das dann eine ganze Zeit lang machen können. Und so wie ich uns kenne, wird uns dann aber auch wieder was Neues einfallen, was wir dann dazustellen. Und da bin ich einfach gespannt drauf und gucke dem Ganzen jetzt etwas gelassener entgegen, als ich das noch vor 4 Jahren gemacht habe, als ich nicht wusste, wo ich überhaupt anfangen soll.
Oh ja, ne, es sind gerade, also bei all dem, was ihr auf die Beine gestellt habt, sind halt unfassbar viele erste Male, durch die man durch muss, ne, auch sich zu überlegen, so, welcher Regisseur ist denn eigentlich ein passender? Ne, es wird irgendwann die Frage nach einer Promotion-Agentur vielleicht auch noch auf dem Tisch liegen bei uns im Programm, dass wir der Frage nachgehen, wer wird denn da in welcher Form auch immer Werbung machen? Aber du hast, das hattest du mir auch, als wir uns damals kennengelernt haben, am Telefon erzählt, du hast auch andere Mentoring-Erfahrungen sammeln dürfen in der Karriere als Künstlerin. Was würdest du sagen, hat den Unterschied für dich gemacht zu den anderen Erfahrungen, die du gesammelt hast, im Vergleich zur Raketerei?
Ja, die anderen Erfahrungen habe ich gesammelt, als ich, wie du das ja eingangs auch so schön beschrieben hast, ein bisschen kopflos unterwegs war, gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas rausfinden, wie ich jetzt irgendwie meine Musik und meine Ideen in die Welt bringe, und habe gedacht, okay, was weiß ich denn gar nicht? Also ich kann überhaupt nichts mit Online-Marketing, irgendwie so Social Media, und da war ich halt wirklich völlig ahnungslos und habe mich dann erstmal in irgendwelchen, dass ich irgendwie lerne, irgendwelche Facebook-Ads zu schalten, obwohl ich noch gar nicht bei Facebook war. Also es war alles sehr verkehrt rum im Nachhinein, aber ich wusste halt einfach wirklich nicht, wo ich anfangen muss. Und dann habe ich dich ja glücklicherweise gefunden und die Raketerei. Und da ist halt das Tolle, dass es halt verbindet eben diese technische Seite. Wie mache ich das? Wie mache ich das online mit Social Media? Wie präsentiere ich mein Programm und so weiter? Aber es gibt halt auch die inhaltliche Ebene, dadurch, dass man mit anderen Musikerinnen, mit Kolleginnen zusammen in den Gruppen ist und einfach da alle, die zusammenarbeiten, wissen, wie es sich anfühlt, die gleichen Themen haben, die alle Musikerinnen sind, die teilweise ja auch Mütter sind und einfach um die Schwierigkeiten wissen, und du uns da ja auch so sehr empathisch durchleitest mit, okay, wir müssen jetzt dieser technische Schritt muss sein, aber wie passt das jetzt genau in dein Leben rein, dass man da im eigenen Tempo und mit einer guten Anleitung und mit einer Community, die noch dabei ist und das unterstützt, zusammenarbeiten kann.
Was würdest du Musikerinnen raten, die deiner Erzählung jetzt gefolgt sind? Also den Zuhörerinnen und Zuhörern quasi?
Meldet euch in der Raketerei an.
Das war kurz und klar, Marvin.
Also ich glaube wirklich, dass ja die Wege von Musikerinnen und die Lebenssituationen sind einfach so unterschiedlich und da muss man einfach echt schauen, was da zu der jeweiligen Künstlerin passt. Und da bin ich echt nicht die richtige Person, die da jetzt einfach einen generellen Rat gibt. Aber der einzige Rat, den ich da geben kann, ist, sich einen Ratgeber, eine Ratgeberin zu suchen, die da wirklich Erfahrung und ein großes Netzwerk und eine tolle Community hat. Und genau deshalb kann ich diesen Rat, geht zu Imke, so kurz zusammenfassen.
Herzlichen Dank. Was gibt es so Abschließendes, das du vielleicht noch sagen möchtest über euch, über eure Projekte? Wo kann ich dein Newsletter vielleicht auch abonnieren?
Ach so, hier, wir denken direkt wieder unternehmerisch. Sehr gut. Okay, ich suche nach philosophischen Gedanken. Nee, aber dann abonniert doch bitte einfach unseren Newsletter. Den gibt es auf unserer Website schlagwerkfuhrmanns.de und da findet ihr unseren Newsletter, der heißt Die Schlagzeilen.
Ein großartiger Name für euer Newsletter.
Natürlich, der einzig mögliche.
Ja, stimmt, wow. Sehr naheliegend. Nee, aber der ist wirklich großartig. Ich kann selber als Leserin des Newsletters auch sagen, der macht wirklich Spaß zu lesen. Auch von meiner Seite die absolute Empfehlung, die Schlagzeilen vom Schlagwerk Vormanns zu abonnieren. Das ist wirklich immer sehr amüsant, wenn Maren schreibt.
Danke, Imke. Das freut mich, dass du das sagst.
Maren, danke, dass du uns so einen Einblick gegeben hast. Danke, dass du Gast in meinem Podcast warst und ja, einfach so viel erzählt hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Zum Ende der Folge habe ich noch eine Frage an dich. Möchtest du im kommenden Jahr Musik veröffentlichen? Naja, vielleicht steckst du auch schon mittendrin. Vielleicht bist du auch schon dabei, Songs zu schreiben und dein erster Track ist möglicherweise auch schon fertig. Vielleicht hast du aber auch schon einen Aufnahmetermin im Studio im Blick. Vielleicht ein Termin oder ein Studio, das dir empfohlen wurde. Und du liebäugelst auch schon mit einem ganz groben VÖ-Termin für deine Release. Denn, und das ist so das Ziel, das über all dem steht, du möchtest endlich Konzerte spielen, und zwar Konzerte mit deiner eigenen Musik. Aber, und das ist das große Problem oder die große Herausforderung, im Hier und Jetzt geht nichts voran. Ja, du hast unendlich viele Fragen. Fragen zum Beispiel, ob du ein Musiklabel brauchst oder ob du eine Promoterin brauchst oder wo du eine Promoterin findest, was ein Digitalvertrieb ist und vor allem auch, wie du deine Release eigentlich finanzieren sollst. Na, weil du weißt, du brauchst Geld, aber tja, auf dem Konto herrscht Ebbe. Auch fehlt dir vielleicht der Überblick über den Ablauf von so einer Veröffentlichung, ne? Wann man was eigentlich macht. Oder vielleicht weißt du, um was du dich alles kümmern musst, aber absolut nicht in welcher Reihenfolge. Und du willst es doch endlich richtig machen. Naja, und dann ist da ja noch der Brotjob, der dir permanent dazwischen funkt. Also du merkst, es ist ein riesengroßer Kloß an Unklarheit. Ja, aber dann habe ich in jedem Fall gute Nachrichten für dich. Denn schon bald startet wieder mein Record Release Mentoring Programm. Und in diesem führe ich dich durch die Phasen durch, die du brauchst, um deine Musik zu veröffentlichen. Von der Projektplanung über die Finanzierung, den Aufbau deiner Fan-Community hin zur passenden Promotion-Strategie und den PartnerInnen, die du auf dem Weg zur Release brauchst. Na, ich denke zum Beispiel an deinen Vertrieb sowie deinem Release-Konzert. Denn seit über 10 Jahren jetzt schon unterstütze ich Musikerinnen dabei, erfolgreich Musik zu veröffentlichen. Und ich kann dir sagen, ich kenne die Stolpersteine, ich kenne die Herausforderungen und ich weiß auch, wie schön jedes Mal der Release-Tag ist. Also, wenn du Musik veröffentlichen möchtest, dann trage dich jetzt in das verlinkte Google-Formular ein. Du findest es in den Shownotes. Ich melde mich anschließend persönlich bei dir und wir schauen gemeinsam in aller Ruhe, ob mein Record-Release-Mentoring-Programm das Richtige für dich sein könnte.